Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Beckers Bets, der Investment-Podcast mit Jan Beckers.
Hallo Jan.
Hallo Christoph.
Wir nehmen jetzt heute hier am Mittwoch auf und können auch deshalb direkt über den Ausgang der US-Wahl sprechen. Erstmal die Frage, hast du dir auch die Nacht um die Ohren geschlagen und live verfolgt, die ganzen Ergebnisse? Oder bist du auch aufgewacht wie ich mit dem Hinweis, dass der Sieg von Trump schon kurz bevorsteht?
Letzteres. Ich habe mir nicht die Nacht um die Ohren geschlagen. Es gab viel zu tun heute schon. Bin aufgewacht und habe am Bitcoin-Kurs sehen können, dass Trump wohl gewonnen hat.
Ja, das war ein guter Indikator auf jeden Fall. Woher kommt jetzt diese gute Stimmung insgesamt an der Börse? Schauen wir erstmal darauf. Liegt es wirklich an der Person Donald Trump, dass wir jetzt hier wieder einen Republikaner als Präsidenten haben in den USA? Oder ist es eher vielleicht diese Klarheit, weil jetzt ja auch die Republikaner im Senat die Mehrheit haben? Also die können ja quasi durchregieren und die Börse liebt ja klare Verhältnisse.
Ich glaube, am Ende ist es eine Mischung. Also zum einen ist natürlich erst einmal gut, dass wir nicht dieses gefürchtete Outcome haben, wo am Ende gar nicht klar ist, wer hat jetzt gewonnen. Das war eigentlich somit das riskanteste Outcome aus Sicht der Märkte jetzt einmal. Das haben wir nun eher mal definitiv nicht. Auf der anderen Seite ist es so, dass eben ja die Märkte vorausnehmen, dass sie wahrscheinlich Steuersenkungen an der Stelle erwarten, dass sie erwarten, dass weniger Regulierung unter den Republikanern stattfinden wird als unter den Demokraten. Das sieht man beispielsweise auch am großen Jump, den große Finanzwerte wie beispielsweise JP Morgan heute machen können. Und natürlich sieht man auch, dass die Republikaner insgesamt sich natürlich deutlich kryptofreundlicher positioniert haben als die Demokraten an der Entwicklung eigentlich fast aller Krypto-Coins, die man sich dort so anschauen kann.
Über den Bitcoin reden wir gleich noch. Ich würde noch ganz kurz über das Lieblingswort von Donald Trump sprechen. Nach seiner Aussage ist es nämlich das Wort Zölle. Also hier können wir uns auf einiges gefasst machen. 60% auf Waren aus China teilweise, aber auch auf Einfuhren aus Europa und anderen Staaten natürlich insgesamt werden da einige Steuern auf uns zukommen. Sehen wir einen noch stärkeren Protektionismus bei Trump 2.0 als bei Trump 1.0?
Also es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass dort deutlich mehr kommen wird. Die Frage ist, wie viel dann wirklich umgesetzt wird oder ob es nicht vielleicht irgendwelche Deals noch geben wird, ob das einfach auch nochmal als zusätzlich Verhandlungsmasse in internationalen Beziehungen genutzt werden sollen. Man hat es natürlich auch schon wiederum, wenn wir die Börse als Barometer nehmen wollen, an den Kursen chinesischer Aktien oder ADRs gesehen heute, die natürlich auch erstmal deutlich runtergegangen sind infolge des Trump-Siegs. Und genau, man sollte auf jeden Fall erwarten, Zölle werden ein deutlich gewichtigeres Thema werden. Und das ist natürlich dann auch gleich die mögliche Kehrseite aus Aktiensicht eines Trump-Siegs, könnte natürlich Inflation wieder einen Vorschub geben. Wobei auf der anderen Seite die geringe Regulierung, die man sicherlich erwarten darf, und das haben auch viele Unternehmen, mit denen wir im Vorfeld gesprochen, als einen großen Vorteil von Trump gesehen, die wiederum spricht natürlich für weniger Inflation in manchen Branchen, weil diese zusätzliche Regulierung ist einfach ein massiver Inflationstreiber, sowohl in den USA als auch, wir sehen es auch in Europa. Insofern, das wäre ein Risikofaktor und was ja auch interessanterweise reagiert hat, die Zinsen oder die Zinserwartungen der Marktteilnehmer sind deutlich gestiegen, weil eben weniger klar ist, wie in Zukunft die Fed weiter senken wird. Also zunächst mal wird es wahrscheinlich weitere Senkungen geben, aber die Frage ist, wie weit geht das an der Stelle?
Also da sind noch einige Fragen offen und ein paar Fragen offen, zumindest für mich, sind auch im Tech-Bereich und das ist ja hier unser Hauptfokus. Deswegen auch da gerne noch eine Einschätzung von dir. Wir haben unter anderem dem Vizepräsidenten jetzt, den neuen J.D. Vance, der war früher selbst mit einer Firma in der Tech-Branche investiert, hatte auch Unterstützung von Peter Thiel, unter anderem Geld eingesammelt für seine Investments. Er scheint also Einblick in den Sektor zu haben. Er schimpft aber gleichzeitig auch über diese Großkonzerne wie eben Google, Meta, Amazon. Er fordert mehr Wettbewerbschancen für die kleineren Firmen, bringt sogar immer wieder mal Zerschlagungen von Google hier ins Spiel. Und auch Trump lag ja oft im Clinch mit Google und Co. jetzt in seinem Wahlkampf. Gleichzeitig war aber ja auch Elon Musk ein enger Vertrauter in seinem Wahlkampf wiederum. Also was kommt auf die Tech-Firmen zu? Kann man das irgendwie schon einschätzen?
Also wir sehen es ja auch heute in den Notierungen, kleinere Tech-Unternehmen profitieren auf jeden Fall deutlich stärker, beziehungsweise viele der größeren Tech-Unternehmen, sei es jetzt Meta beispielsweise, sind heute auch im Minus. Und insofern auf der Seite ist auch, ich sag mal, relativ klar, wo zumindest die meisten Sympathien der neuen Regierung hingehen. Und mal abgesehen an der Stelle von Tesla. Tesla hat natürlich auch massiv profitiert heute, weil Elon Musk sich ja in einem, ich sag mal, sehr, sehr großen Maße, nicht nur als Spender, sondern auch, ich sag mal, als Unterstützer von Trump gezeigt hat und die Börse jetzt natürlich irgendwo, ich sag mal, drauf spekuliert, ob er dafür nicht dann einen gewissen Bonus bekommt, in Anführungsstrichen, bei der Positionierung seiner ganzen Unternehmen. Trump hat irgendwie in seiner Ansprache an seine Anhänger ja auch Musk da, ich sag mal, äußerst stark hervorgehoben an der Stelle. Insofern darf man davon ausgehen, der wird jetzt auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Draht zum Präsidenten haben. Auf der anderen Seite war es ja so, dass er die typischen Cleantech-Werte massiv runtergegangen sind, weil man eher den Trump eher bei, ich sag mal, Öl und anderen fossilen Energieträgern als deutlich näher sieht an der Stelle.
Er war ja auch kein Freund von E-Autos in der Vergangenheit, also wird gespannt abzuwarten, wie er das hinkriegt, diesen Spagat Elon Musk einerseits zufriedenzustellen, andererseits aber auch seinen Anti-E-Auto-Kurs quasi weiter fortzusetzen.
Ja, das wird interessant sein, wobei man fairerweise auch sagen muss, es war vorher unter Biden sehr komisch, dass Biden E-Autos ganz toll fand, außer wenn sie von Elon Musk kamen, der einfach der Pionier war an der Stelle. Das war eben auch, ich sag mal, es wird einfach nicht ganz immer mit objektiven Maßstäben gemessen. Mhm. Das können wir auf jeden Fall an der Stelle festhalten.
Noch viele Fragen, also offen, was die US-Wahl angeht. Eine Frage ist nicht mehr offen und da kommen wir jetzt auch zu Fragen. Das wird nämlich jetzt der zweite Teil unserer Folge heute. Wir sammeln ja einmal im Laufe der Zeit Fragen von Hörern. Wenn ihr uns auch welche schicken wollt, liebe Zuhörer, dann könnt ihr das gerne machen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Ich sage es ja auch am Ende der Folge nochmal. Vielleicht könnt ihr schon mal einen Stift holen und bereitlegen dafür, wenn ihr nicht in den Shownotes nachschauen wollt. Und die eine Frage dreht sich nämlich jetzt ganz genau auch zum Thema US-Wahl und Bitcoin, den du gerade schon angesprochen hast. Also die Frage war erstmal ein Kompliment für unseren Input hier beim Podcast. Das hören wir natürlich besonders gern und solche Fragen werden natürlich auch bevorzugt behandelt bei uns. Kleiner Scherz daran. Also auf jeden Fall würde den Hörer interessieren, deine Einschätzung, Jan, zum Bitcoin bis Jahresende, gerade mit Blick auf die US-Wahl. Kurzfristig haben wir das ja schon gesehen, wohin es geht.
Ja, also wir haben eine ziemlich positive Einschätzung, dass es jetzt für Kryptowerte eigentlich gut weitergehen. Er sollte erstmal natürlich auch ungeachtet der US-Wahl vierte Quartal tendenziell ein starkes Quartal für Kryptowerte. Weiterhin profitiert Krypto, insbesondere Bitcoin, natürlich vom Halving, was ein Rückenwind ist, weil einfach immer weniger Inflation dort auftritt gerade. Und das sollte auch noch einen schönen Rückenwind geben. Und jetzt natürlich, was war immer das große Risiko über Krypto, was wir hier auch häufig betont haben, Regulierung. Und jetzt ist einfach davon auszugehen, dass der regulatorische Gegenwind aus den USA zumindest abnehmen sollte an der Stelle. Und das ist natürlich eine sehr befreiende Wirkung, die jetzt dort auf den Markt eingehen könnte. Insbesondere natürlich mit der Möglichkeit, dass auch alle möglichen institutionellen Anleger jetzt ziemlich leicht über den ETF einfach investiert sein können. Insofern rechnen wir mit einem ziemlich gutem Umfeld für Krypto-Investments jetzt auch nach dem ersten, positiven Ausbruch und nach dem Rekordhoch, was wir für Bitcoin gesehen haben, was natürlich auch dort eine befreiende Wirkung freisetzen kann und natürlich auch immer wieder zu zusätzlicher Medienberichterstattung führt und die natürlich auch letztlich dann, tendenziell positive Auswirkungen auf weitere Käufe haben sollte.
Jetzt warst du ja schon auch in der Vergangenheit immer sehr positiv, was das Thema Krypto und Bitcoin angeht. Bleibt jetzt das Szenario gleich, nur eine Stufe höher oder wie würdest du das jetzt irgendwie einschätzen?
Ich glaube, das Szenario, was wir im Kopf haben, bleibt einfach gleich und Risiken kurzfristiger Natur aus Regulierung nehmen jetzt erstmal ab. Und insofern würde ich sagen, gehen wir einfach davon aus, dass das ja, letzten Endes unsere These sich dort weiter verfestigt. Wir aktuell erstmal weniger Risiken haben für Krypto und genau, und damit erstmal Rückenwind einfach für die These und entsprechende Investments. Ja, ich sag mal, jetzt erstmal mit dem Zeitraum von mal jetzt und in 2025 reingeguckt, glaube ich, genau, macht es Sinn, investiert zu sein.
Schauen wir auf den Sinn für Investments bei dem Thema Minern. Da haben wir nämlich die nächste Frage erhalten. Die ist jetzt etwas länger. Ich lese sie mal kurz vor, fasse sie ein bisschen vielleicht zusammen zwischendurch. Und zwar hat der Hörer, die Hörerin sich auf einen Bernstein-Report hier berufen zum Thema Miner. Es gibt eine These, nämlich dass KI-orientierte Miner hier die klassischen Mitbewerber wegen des datenzentrierten Ansatzes outperformen könnten. Während das Hashrate-Wachstum hier im Allgemeinen langsamer sein würde als das von reinen Bitcoin-Minern, würden die KI-fokussierten Betreiber parallel dazu die Rechenzentrum-Infrastruktur erweitern. Das hätte den Vorteil, dass zusätzliche Möglichkeiten im schnell wachsenden KI-Sektor ergriffen werden könnten, wenn die Miner dann auch Datencenter für große Tech-Player wie Amazon oder Alphabet hier ausstatten könnten oder da agieren könnten. Und es wurde herausgestellt, dass im Gegensatz zu klassischen Minern, die Miner, die auf KI-Rechenzentren sich konzentrieren, eben keine Bitcoins in den Bilanzen halten und regelmäßig 100% der gemeinten Produktion verkaufen, um den Betrieb zu finanzieren. Dadurch, dass natürlich die Miner sind dann nicht bereit, um noch die Frage hier zu Ende zu bringen, eine Preisbetrachtung von Bitcoins vorzunehmen, bevorzugen Bitcoins nicht als Schatzwert und sehen sich selbst als Rechenzentrumsbetreiber. Wie siehst du diese These? Gibt es da eine Chance, dass man sagt, hier, wenn man sich rein auf KI konzentriert, ist vielleicht schlauer, als sich auf den Kryptobereich zu konzentrieren?
Ja, genau, vielleicht will ich einmal nochmal zusammenfassen, worum es da vermutlich geht in der Frage. Und zwar, als Bitcoin-Miner war man ja in der Vergangenheit einfach in seinem Geschäftsmodell, ich sag mal, sehr limitiert, aber auch straightforward aufgestellt. Man kauft gigantische Mengen an Energie ein, kauft Hardware ein, spezialisierte Hardware und meint dann Bitcoins in einem sehr rechenintensiven Ansatz. Man hat dafür seine speziellen Rechenzentren sich aufgebaut und bekommt dann den Lohn, indem man Bitcoins schürft, die man dann irgendwann entweder behält erstmal und später am Markt verkauft oder gleich direkt am Markt verkauft und zu Kasse macht. So, das ist der ganz, ich sag mal, klassische Bitcoin-Mining-Ansatz. Dann ist Folgendes passiert. Dank dem AI-Boom in den USA merken auf einmal alle möglichen Datacenter-Betreiber, besteht eine gigantische zusätzliche Nachfrage, jetzt aber auch in den nächsten Jahren, nach zusätzlichen Datencentern. Und diese zusätzlichen Datencenter brauchen massive Mengen an Energie. Und diese zusätzlichen Mengen an Energie, die kann man eben nicht einfach von heute auf morgen, ich schalte mal den Stecker hier an oder den Schalter hier an, sich beziehen, sondern muss relativ langfristig diese sich sichern und muss dafür relativ viel elektrische Infrastruktur selber sich beschaffen. Diese elektrische Infrastruktur ist gerade teilweise ziemlich knapp. Das heißt, kann auf Jahre teilweise nicht geliefert werden. Und das hat jetzt bei den Bitcoin-Minern zu einer interessanten Optionalität geführt. Diese hatten sich im Vorfeld auf den erwarteten zusätzlichen Mining-Bedarf große Energiemengen gesichert, teilweise in Summen von Gigawatt, die sie vertraglich garantiert in den nächsten Jahren abnehmen können. Und sie hatten sich teilweise im Vorfeld auch die Infrastruktur schon hingestellt, um diese Energie eben dann in die entsprechende Form, beispielsweise von hoch auf normalen Strom, zu konvertieren. So, und jetzt gehen die ganzen Microsoft, Amazons und sonst was in der Welt rum und suchen sich gerade zusammen, wo können wir künftig schnell weitere Datencenter an den Markt bringen. Und dann haben viele Bitcoin-Miner, die eben diese Option sich geschaffen haben, auf einmal ein ganz interessantes Asset, wo sie häufig, wahrscheinlich wird es passieren, in den nächsten, ich sag mal, 3 bis 6, 9, 12 Monaten, ihre zusätzliche Kapazität, die sich gesichert haben, in sogenannten Co-Location-Deals oder in anderen Deals verkaufen können. Und das sind dann teilweise Deals, man hat es bei den ersten Minern, die es gemacht haben, gesehen, die einfach zusätzliche Milliarden an Unternehmenswert generieren. Und in manchen Fällen ist es dann ein Vielfaches des Unternehmenswertes, den Miner bisher hatten. Und das ist einfach eine sehr, sehr spannende zusätzliche Optionalität, die gerade bei relativ vielen Minern besteht und die wir hochattraktiv finden, weswegen wir mit unseren Fonds dort auch entsprechend investiert sind in die vielversprechendsten. Man hat jetzt nämlich folgende Optionalität. Die eine Optionalität ist, wenn der Bitcoin massiv steigt, dann hat man natürlich mit Bitcoin-Minern die geleverte Exposure da drauf. Also wie so eine Goldmine, die nicht quasi einfach linear mehr verdient, sondern auf einmal deutlich mehr verdient, wenn der Preis steigt. Und man hat die zusätzliche Optionalität. Gleichzeitig können die Betreiber aber auch vielleicht einfach einen Co-Location-Deal mit großen Datencenter-Betreibern und insbesondere den Hyperscalern machen. Und dieser Deal allein kann auch mehrere Milliarden Euro an Wert zusätzlich sein. Und wir finden es hochattraktiv. Und finden auch, das war nicht so wirklich eingepreist, zumindest in demselben Maße. Und da wir eben seit Jahren sehr eng an diesen Minern in unserer Research dran sind und für die haben sich vorher nicht viele interessiert, fühlen wir uns dort eben mit unseren Portfolien auch ziemlich gut aufgestellt, davon jetzt zu profitieren und haben das für unsere Anleger auch in den letzten Wochen und Monaten schon machen können. Insofern, wir finden beides spannend, wir finden es aber smarter, wenn die Miner sich diese zusätzliche AI-Optionalität gesichert haben und eben ja nun von sowohl dem Bitcoin-Anstieg als auch dem zu erwartenden weiteren AI-Nachfrageanstieg profitieren können.
Also hier mal ein kleines tieferes Einsteigen in diese Thematik. Wir haben auch nicht nur eine Frage zu den Minern bekommen. Das hat also wirklich einige Leute interessiert. Jetzt hast du ja gerade so diesen Vergleich gebracht mit den Goldminenbetreibern bei den Minern. Ist das da auch also genauso? Das heißt, ein Investment in so einen Miner ist nochmal deutlich riskanter als ein Investment in den Bitcoin sogar?
Das sollte man auf jeden Fall so betrachten, weil jetzt allerdings muss man es, im Normalfall gilt es so, weil wenn dann der Bitcoin-Preis stark fällt, dann passiert natürlich genau der umgekehrte Effekt an der Stelle. Jetzt ist aber das folgende Interessante aufgetreten. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass zumindest die Nachfrage nach AI-Datencentern nicht auf einmal einfach wegbricht, sondern sich steigert, wenn der Bitcoin-Kurs jetzt sehr tief fallen würde, dann wäre es vielleicht für diese Miner ganz spannend, noch einen viel größeren Teil ihrer Kapazität umzuwandeln. Und das kann dann in einigen Fällen dazu führen, dass eben diese Risikobegrenzung nach unten auch einmal stattfindet. Allgemein ist aber auf jeden Fall zu sagen, dass ein Investment sowohl in eine Goldmine volatiler ist als in Gold, als auch ein Investment in Bitcoin-Miner volatiler sein sollte normalerweise als Bitcoin. Und das sieht man dann auch ständig in den entsprechenden Kurven. Sind also hochriskante Investments, die man dort tätigt. Und das muss man an der Stelle auch in seinem eigenen Portfolio immer wieder mit berücksichtigen.
Stichwort Risiko. Darum dreht sich nämlich die nächste Frage, die wir bekommen haben. Da geht es ein bisschen um das Thema Money Management Strategie, wenn jemand euren Fonds im Depot hat. Und zwar hat der Hörer uns geschrieben oder gefragt, ob ihr bei BitCapital die Möglichkeit beim Fonds habt, bei makroökonomisch bedrohlichen Lagen oder sagen wir bei Krisen, bei Crashs oder sonst was umzuschichten, die Gelder quasi in Cash oder auch in andere ungefährdete, schreibt er, wahrscheinlich weniger riskante Assetklassen umzuschichten. Und würdet ihr das tun? Und wenn ja, unter welchen geopolitischen, makroökonomischen oder gegebenenfalls auch gesamtmarktbewertungstechnischen Umständen? Er sagt ja, dass er geguckt hat und sagt, die Firmen bei euch im Portfolio sind immer noch relativ moderat bewertet, aber die können sich wahrscheinlich einem Gesamtmarktcrash auch nicht entziehen. Also wie würdet ihr da vorgehen?
Ja, also generell haben wir die Möglichkeit, umzuschichten und haben das ja auch zweimal in der Historie der letzten 7 Jahre, seit es unsere Fonds gibt, getan. Einmal eben im Corona-Crash, wo wir kurzfristig eigentlich das gesamte Portfolio einmal gehedged hatten für einige Wochen, während wir gleichzeitig die Upside offen gelassen hatten durch eben die Corona-Gewinner. Da hat es also hervorragend funktioniert. Das zweite Mal, wo wir gehedged haben, das war dann eben zu Beginn des Crashes, der zinsinduziert war. Dort hat es einen kleinen Teil abgefangen von Verlusten, aber eben nicht genug, weil der Hedge, der an der Stelle in Form von Futures, beispielsweise auf Nasdaq, positioniert war, nur einen kleinen Teil der Verluste eigentlich von Fast Growing Tech abfangen konnte. Jetzt ist es trotzdem so, dass man sagen muss, Hedging oder auch das quasi völlige Umschichten in Cash ist etwas, was man nur sehr, sehr selten vornehmen sollte, wenn überhaupt, weil meistens klappt so etwas nicht richtig gut. Und insbesondere dann, glaube ich, auch als Privatanleger ist es wirklich sehr schwer und meistens verliert man Geld damit. Was man zusätzlich beachten sollte, ist, dass man natürlich immer, wenn man rein und raus tradet aus dem Markt, sollte man mal seinen Steuerberater fragen, weil ich ja hier keine Beratung machen darf. Aber es ist davon auszugehen, je weniger Transaktionen man macht, desto steuerlich vorteilhafter ist. Und deswegen rechnet es sich fast nie dieses, ich sag mal, ständige Ein- und Aus und das Glauben, dass man den Markt dort irgendwo mit perfekt timen kann. Jetzt ja auch wieder ein Beispiel. Ich kenne viele, die gesagt haben, hey, US-Wahlen kommt, mir ist das Ganze zu riskant. Ich gehe jetzt erstmal aus dem Markt raus. So, das ist wahrscheinlich jetzt nicht gut ausgegangen für diejenigen, die das gemacht haben. Hätte natürlich auch anders passieren können. Ich sage nur, meistens klappt es nicht, vor allen Dingen, weil es psychologisch für die meisten Leute dann sehr schwierig ist, auch wieder einzusteigen. Und dann verpasst man den ganzen Bullenmarkt. Insofern ist es ein kompliziertes Thema. Und wir bevorzugen deshalb in der Regel, wenn wir jetzt nicht sagen, wie beispielsweise im Corona-Crash, wo wir dachten, wir haben einfach eine ganz andere These als irgendwie der restliche Markt. Wir hatten das früher viel ernster genommen, dass es eigentlich besser ist, ich sag mal, investiert zu bleiben in der Regel. Einfach sehr darauf zu achten, dass man in Qualitätsassets investiert, ist an der Stelle, dass man eben auch sehr darauf achtet, dass die Valuation einem nicht davonrennen, eher mal Geld mitnimmt, wenn Valuations zu hoch werden und dadurch letzten Endes die Fonds defensiv genug aufgestellt hat. Das ist in der Regel der besser funktionierende Ansatz, den wir typischerweise verfolgen und auch weiterhin verfolgen wollen. Es sei denn, wir denken, wir haben wirklich eine sehr gute, aber auch andere Sicht als der Markt jetzt gerade. Und dann können wir hedgen, beispielsweise auch, indem wir mehr in Cash umschichten. Wir dürften jetzt nicht 100% in Cash umgeschichtet werden, weil wir auch, damit wir ein sehr steuereffizienter Fonds bleiben, müssen wir immer zu 51% in Aktien investiert sein. Wir könnten aber die Exposure über entsprechende Produkte komplett rausnehmen. Aber wir denken, das wäre jetzt gerade gar nicht sinnvoll in diesem Umfeld, weil wir eben glauben, sowohl, ich sag mal, das Makroumfeld, auch politische Umfeld sollte jetzt erstmal für unsere Aktien ganz gut weiterlaufen und wir natürlich vor allen Dingen auch überzeugt sind, dass die Einzeltitel bei uns im Portfolio weiter ein sehr gutes Alpha erzielen können, wie wir jetzt auch beispielsweise in den Company-Ergebnissen oder Earnings, die jetzt reinkamen, zuletzt sehen konnten.
Jetzt hat er nochmal die Nachfrage hinterhergeschoben, die passt nämlich jetzt ganz gut, weil jetzt hast du gesagt, ihr könnt ja nicht auf null raus aus den Aktien. Wenn das nicht möglich ist, bin ich als Anleger gezwungen, den Fonds dann zu verkaufen, um später ihn wieder günstig nachzukaufen. Aber das ist ja dann quasi nochmal Timing im Timing quasi.
Es ist wirklich, es wird sich in den allerwenigsten Fällen wird es Sinn machen an der Stelle. Aus den verschiedensten Gründen, die wir genannt haben. Und ich rate auch jedem, einmal nochmal zu gucken, was macht man dort steuerlich eigentlich. Das wird, glaube ich, häufig unterschätzt bei all diesen Entscheidungen. Zudem manchmal nimmt eine Bank auch noch irgendwelche Einstiegsgebühren, Ausstiegsgebühren etc. pp. Wir verdienen daran nichts, aber ich rate jedem einmal genau hinzugucken. Und im Normalfall sollte man, glaube ich, eher etwas Volatilität in Kauf nehmen, dafür aber dann auch die volle Upside, die erwartbar ist, über die nächsten Jahre mitnehmen.
Eine der schönsten Börsenregeln. Hin und her macht Taschen leer. Lernt man ja relativ schnell, wenn man an die Börse geht. Dann haben wir eine Frage, wahrscheinlich von einem Hörer, der relativ neu dabei ist. Denn er fragt, ihr habt schon häufiger von einem datengetriebenen Investmentprozess und Entscheidungsfindungen gesprochen. Könnt ihr mal genauer erklären, was das genau bedeutet und welche Daten ihr da nutzt, um die Investmententscheidungen zu treffen? Jan, kannst du uns das mal ganz kurz erklären? Wie geht ihr vor?
Ja. Genau, also zunächst einmal nochmal, BIT steht ja für Berlin Investment Technologies und das heißt da einfach, dass wir nicht nur in Technologieunternehmen investieren, sondern eben uns auch viel eigene Software und Technologie aufbauen, um das Ganze eben möglichst effizient und besonders datengetrieben vorzunehmen. Und in unserem Investmentprozess ist es so, dass wir versuchen eigentlich das Beste aus fundamentaler, klassischer Analyse, ich sag mal Warren Buffett-Style, aber für Tech, auf der einen Seite einfließen zu lassen, auf der anderen Seite eben ganz viel mit aktuellen alternativen Daten versuchen versuchen zu erspüren oder zu betrachten, welche Unternehmen laufen in diesem Quartal vielleicht besonders gut und bei welchen bestehen besondere Risiken. Um da einfach mal ein Beispiel zu nennen, bei dem es einfach sehr, sehr gut in der Vergangenheit für uns funktioniert hat. Dort eben auch, ich sag mal, in Unternehmen, beispielsweise vor Unternehmensergebnissen stark rein zu traden, also die Position zu erhöhen und danach vielleicht abzubauen, wäre es beispielsweise in Duolingo. Wir tracken von Duolingo jeden Tag gewisse KPIs, unter anderem die Nutzung deren App betreffend, aber auch Financial-Kennzahlen betreffend, also Payment-Daten, die wir einkaufen, noch ein paar weitere Daten, die uns einen guten Ausschluss geben, vielleicht wie verläuft das Quartal für Duolingo. Und wenn dann, wie beispielsweise vorgekommen in der Vergangenheit, der Kurs aus uns unerklärlichen Gründen total fällt, auf der anderen Seite die Datenlage aber gerade super ist, dann nutzen wir so etwas, um unsere Position stärker aufzubauen. Und das Gegenteil ist der Fall, wenn der Kurs stark steigt, aber wir eigentlich gar nichts besonders Tolles in den Daten gerade wahrnehmen. Und dieser sehr datengetriebene Ansatz, der auch dazu führt, dass wir eine häufigere Umschlagshäufigkeit haben in unseren Fonds als die meisten anderen Marktteilnehmer, aber eben dann sehr datenbasiert, führt dazu, dass wir für unsere Anleger mit den Aktien in der Regel oder zumindest in den meisten Fällen ein schönes Alpha im Laufe der Zeit rausholen können, weil es einfach dazu führt, dass wir häufig, ich sag mal, niedrig kaufen, teurer weiterverkaufen können. Und das ist am Ende etwas, was wir uns mit, ich sag mal, einem durchaus beträchtlichen Team an Software- und Dateningenieuren, Quants und eben in der Kombination mit unserem Fundamentalteam in den letzten Jahren aufgebaut haben und wo man sagen kann, es funktioniert eigentlich jedes Jahr, in dem wir es machen, nochmal wieder besser und hat uns dieses Jahr auch wieder wirklich gute Ergebnisse beschert.
Also da steckt einiges an Arbeit drin. Als Anleger sieht man ja immer nur die Vorderseite, quasi die Marktberichte und die Portfoliozusammensetzung. Aber was da im Hintergrund passiert, das ist dann schon viel Gerede, viel Research und viel Abstimmung, die da reinfließt, haben wir rausgehört. Deswegen passt doch ganz gut die nächste Frage. Ist denn ein aktiv gemanagter Ansatz wirklich notwendig? Wie steht ihr generell zu ETFs? Sind das eure Gegner, Jan?
Also es sind definitiv nicht unsere Gegner an der Stelle und zumal es ja sowohl aktive als auch passive ETFs an der Stelle gibt, aber es sind definitiv nicht. Eigentlich ist es für uns sehr schön, dass es so viele ETFs gibt und halt gerade so viel Geld in den Markt kommt, aus zweierlei Gründen. Erstmal sind wir natürlich sowieso ein Fan davon, dass Deutschland muss einfach mehr in Aktien investieren. Und ob das jetzt über ein ETF passiert, über Aktien, über einen Fonds, ist erstmal gar nicht das Wichtigste, sondern wir müssen einfach mehr in Aktien investieren und insbesondere müssen wir mehr in Tech-Aktien investieren, damit wir als Deutschland einfach unseren Teil an dieser Wertschöpfung, die dort weltweit passiert, erhalten. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir nicht diesen Home-Bias haben, sondern dass wir einfach weltweit in gute Tech-Unternehmen investieren. So, das ist erstmal wichtig und das würde ich sagen, ist die Hälfte der Miete an der Stelle. Und für einen Marktteilnehmer ohne große Erfahrung und ohne große, Einsichten der einfach langfristig eine Exposure aufnehmen, ist ein ETF gar nicht schlecht an der Stelle, wenn es die richtigen sind. Es gibt auch sehr, sehr schlechte, muss man dazu sagen. Insofern, das ist schon mal ganz gut. Man wird aber mit diesen ETFs nicht die Rendite erzielen können, die ein guter, aktiv gemanagter Fonds wie unserer an der Stelle erzielt. Es schaffen zwar wahrscheinlich etwa 70% der aktiv gemanagten Fonds nicht die Indizes zu schlagen. Aber es gibt sie eben, die das tun. Und unsere Fonds erfreulicherweise haben das bis jetzt, ich glaube, im Jahresschnitt haben wir in den letzten 6-7 Jahren, seit wir da sind, etwa 10-15% mehr Rendite pro Jahr rausgeholt. Und wenn man das dann aufkumuliert, heißt es, dass wir wahrscheinlich ein paar 100% mehr Rendite als, ein entsprechender Nasdaq Internet ETF oder so etwas erzielt haben. Insofern, es ist gut, in ETFs zu investieren, aber es gibt manchmal eben auch noch bessere Möglichkeiten und bei uns hat es zumindest bis jetzt an der Stelle geklappt. Es kommt auch noch ein weiteres Thema dazu. Das Schöne ist natürlich, ETFs führen erstmal zu, dass mehr Geld in Aktien fließt. Das treibt die Indizes natürlich sowieso seit Jahren auch an. Und es führt aber zu einem folgenden Paradox. Je mehr Geld passiv investiert wird, also passives Investieren heißt ja, es wird investiert, ohne dass man schaut, wie waren eigentlich Unternehmensergebnisse an der Stelle. Das führt dazu, dass der Markt immer stärker getrieben wird von passiven Teilnehmern. Das führt dazu, dass die wenigen verbliebenen aktiven Marktteilnehmer, umso mehr Renditechancen haben. Denn nur die aktiven Marktteilnehmer können ja die Unternehmens, die Aktien zu den intrinsisch gerechtfertigten Werten treiben. Das heißt, wenn am Ende nur noch passive Anleger da sind und ein ganz paar aktive, dann ist es eigentlich ein Eldorado für die wenigen verbliebenen aktiven Anleger. Das ist allerdings eine Weisheit, die, glaube ich, noch eine längere Zeit brauchen wird, um sich breiter durchzusetzen, auch wenn sie eigentlich, ja, ich sag mal, dem gesunden Menschenverstand dort folgen sollte. Insofern, wir sind sehr froh mit unserem aktiven Ansatz, den wir auch treu bleiben werden. Und genau, dann kann man sich immer noch überlegen, in welchem Mantel, im Mantel eines Fonds oder im Mantel eines ETFs, das ist dann wiederum eine andere Geschichte.
Das aktive Management ist auch nochmal bei der nächsten Frage ein Thema, denn es geht darum um Crashs. Also Crash ist immer auch ein großes Thema bei den Hörern. Im August hatte der Nasdaq seinen stärksten Rückgang seit 2022, hat uns jemand geschrieben, und einige Tech-Aktien haben da bis zu 20% verloren. Diese Entwicklung hat mich an den Tech-Crash vor 2 Jahren erinnert. Wie bewertet ihr solche Situationen und was macht ihr, dass eure Fonds nicht wieder so krass abstürzen, ist die Frage. Mhm. Ja, wie geht ihr da vor? Wie ist euer Money-Management, wenn da so eine heftige Kursreaktion auf euch zukommt?
Ja. Also erstmal war es, glaube ich, gut, dass wir dort nicht Money Management betrieben haben im Sinne von, wir gehen jetzt einfach schnell in Cash, weil es hat so ein schnelles Reversal auch wieder auf die Bewegung gekommen, dass man damit ziemlich sicher eben Geld verloren hätte mit so einem Move an der Stelle, sondern was für uns gut funktioniert hat. Und deswegen muss man ja erfreulicherweise sagen, wir haben in der Aufwärtsbewegung dieses Jahr deutlich mehr Rendite gemacht als jeder andere Index, den man sich dort angucken könnte. Wir haben in der Abwärtsbewegung aber nicht mehr verloren, sondern sind genau gleich auf eigentlich mit den Indizes gelaufen. Und das lag daran, dass wir einfach, und das ist auch eine Änderung, ich sag mal im Vergleich zu unserem Portfolio in 2022, einfach inzwischen ein sehr, sehr profitables und gleichzeitig schnell wachsendes Portfolio haben. Das Interessante ist, ihr habt heute noch wieder angeguckt, wir haben in unseren Portfoliowerten ein durchschnittliches KGV aktuell von etwa 25. Das ist ein niedrigeres KGV, als man es im Nasdaq im Durchschnitt sieht. Es ist ein deutlich niedrigeres KGV, als beispielsweise auch die Magnificent Seven im Durchschnitt tragen. Und trotzdem ist unser Portfolio im Schnitt, und das ist jetzt auf 2025 guckt, wird es mit über 30% in den Umsätzen wachsen, während ein Nasdaq im Schnitt nur mit 8% wächst. Das heißt, wir haben uns dort ein bewertungssensitives und trotzdem attraktiv wachsendes Portfolio zurechtgelegt. Und das hat uns davor geschützt, dass wir dieses Mal überproportional dort verloren haben. Und wir haben sogar einen Fonds, den Defensive Tech Fonds, den wir aufgelegt haben, der nämlich genau in diesen Momenten sich noch deutlich defensiver verhalten soll. Und das hat erfreulicherweise auch super geklappt. Der hat deutlich weniger verloren als die Indizes in dieser Down-Periode und hat danach eigentlich genau aber dasselbe wieder aufholen können. Insofern, genau, sind wir ziemlich froh, wie dieser Test in Anführungsstrichen für unsere neuen Portfolien sich im August dort behaupten konnte.
Das heißt aber auch bei solchen Sondersituationen, nenne ich es jetzt mal, gilt dasselbe wie bei Investments. Ihr steckt die Köpfe zusammen, ihr überlegt, was machen wir, wie reagieren wir, bevor ihr Schnellschüsse da macht.
Genau, wir haben das zum Anlass genommen, einfach mit unserem Investmentkomitee zusammenzukommen, haben uns genau beraten, was machen wir letzten Endes jetzt in dieser Situation, für wie ernst halten wir es und glauben wir, dass wir unser Portfolio jetzt noch einmal massiv umstellen müssen, sind am Ende zum Schluss gekommen, dass wir eben dort keine massive Portfolio-Umstellung vornehmen wollen und genau, sind am Ende auch glücklich mit dieser Entscheidung, dass wir sie so getroffen haben. So, kleinere Anpassungen gab es, aber es gab nichts, was jetzt irgendwie, ich sag mal, einen dramatischen Shift dort bei uns verursacht hätte.
Wie zufrieden, und damit kommen wir zur letzten Hörerfrage, seid ihr denn mit HelloFresh? Das ist ja eine große Position im Portfolio, hat uns ein Hörer geschrieben. Wie seht ihr, wo seht ihr hier das Potenzial und ist die Aktie angesichts des Kursverfalls nicht zu risikobehaftet? Wobei, wahrscheinlich ist die Frage schon ein bisschen länger, zuletzt ging es ja wieder steil bergauf für die Aktie.
Das stimmt, genau. Also HelloFresh hatte in der Zeit einen dramatischen Absturz erlebt. Und es war dann allerdings so, dass die Aktie im Zuge dieses dramatischen Abverkaufs von irgendwo, ich sag mal 100 Euro auf etwa 5 Euro oder sogar knapp drunter, total überverkauft war. Und diese Ängste, die dort von verschiedensten Seiten vorgetragen werden, wurden aus unserer Sicht ziemlich überzogen waren. Wir haben dann diesen Kurs Absturz zum Anlass für uns genommen, nochmal ganz intensiv uns das Unternehmen, alle Wettbewerber anzuschauen, mit Marktexperten zu sprechen, sehr, sehr viel Research reingesteckt und sind dann zur Entscheidung gekommen, dass wir eben genau in dieser Phase als, ich sag mal, viele andere Anleger, auch sehr große, eigentlich auch erfahrene Anleger, alle Stücke auf den Markt geschmissen haben, dass wir dann angefangen haben, diese Position aufzubauen. Und so, das ist jetzt in den letzten 4 Monaten geschehen und mit zunehmend viel Research, die wir da reingesteckt haben und einfach dann auch, ich sag mal, initial sich stabilisierenden Ergebnissen wie im August, ist es für uns eine sehr große Position geworden, weil wir eben nach wie vor sehr viel Upside in der Recovery sehen und weil eben jetzt auch die Signale, auch die letzten Earnings, die jetzt gerade im Oktober reinkamen, waren wieder, ich sag mal, gute Signale, nicht, dass jetzt auf einmal alles bombastisch läuft, aber dass die jetzt auf einem sehr schönen Weg der Recovery sind. Dieser Weg der Recovery, der wird noch aus unserer Sicht ziemlich viel Runway haben und deswegen haben wir es zu einer großen Position gemacht, sind jetzt in den letzten, ich sag mal, 4 Monaten mit diesem Titel wahrscheinlich schon 50-60% für unsere Fonds im Plus und glauben, dass aber in der nächsten Zeit dort noch weiteres Erholungspotenzial besteht. Ist die Aktie nicht zu risikobehaftet? Ich würde eher sagen, es wäre sehr risikobehaftet, wenn wir eben teuer eingekauft haben, aber hier haben wir eben sehr, sehr günstig eingekauft. Das war wirklich deep, deep value, was wir dort eingekauft haben. Ich glaube, in der Spitze war es so, dass das ganze Unternehmen eine Enterprise Value hatte von irgendwo 750 Millionen nur noch und das irgendwo bei, ich sag mal, etwa dem Zehnfachen an Umsätzen und einer erwartbar hohen Profitabilität in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Und da haben wir uns dann auch gesagt, viel weiter runtergehen sollte es hier nicht. Und genau, und bis jetzt sind wir froh, dass sich das bewahrheitet an der Stelle.
Das haben ja auch die letzten Earnings gezeigt. Die haben auch positiv überrascht. Da ging es auch zweistellig nach oben, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach den Zahlen.
Und hinzu kam noch, es war auch ganz interessant, die Aktie war so massiv geschortet und ist es immer noch, dass natürlich der Kursanstieg den Investoren, die dort short sind, ziemlich wehtut und zu erwarten ist, wenn das weitergeht, der muss weiter gecovert werden an der Stelle. Und das treibt dann nochmal weiter den Kurs hoch, weil eben diese Investoren, die jetzt short sind, sich eindecken müssen mit den Aktien und auch das hat nochmal eine zusätzliche, ganz interessante Kursfantasie hier für die Aktie.
Das hat eben auch geholfen, nach den Earnings die Aktie zweistellig ins Plus zu hieven. Und jetzt also die letzte Frage im Podcast heute von mir, Jan, denn die Earnings-Saison läuft ja auch noch. Da gab es auch schon einige spannende Earnings. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht kannst du uns einfach sagen, es lief ja sehr gut, auf jeden Fall für die Werte bei euch im Depot. Was waren so deine Highlights zuletzt?
Absolut, genau. Bis jetzt sehr erfreuliche Berichtssaison bei uns. Beispielsweise gestern die Ergebnisse von Hims & Hers waren sehr positiv. Wirklich tolle Umsatzsteigerung. Ich glaube 77% oder sowas. Auch deutlich vor den Erwartungen gelandet. Das war sehr, sehr erfreulich. Auch eine große Position bei uns im Portfolio Top 3 gewesen. Das war sehr, sehr schön. Auch ein Highlight war, dass wir vor den Earnings noch, ich sag mal, einen Monat vorher oder so Reddit gekauft haben. Die Aktie hat auch mit den Earnings etwa plus 50% gemacht, weil sie wirklich hervorragende Ergebnisse gezeigt hatten. Und ja, ansonsten muss man sagen, war es bis jetzt eine ziemlich gute Earnings-Season für uns und sie geht ja noch weiter und ja, wir sind insofern da ganz positiv gespannt auf die nächsten Ergebnisse, die da so reinkommen sollten und genau, auch das ist etwas, was uns, ich sag mal, positiv gestimmt auf das 4. Quartal jetzt gucken lässt hier.
Es wird nicht langweilig, Earnings gehen weiter und mit Donald Trump, da wird sie auch noch einiges tun jetzt wieder an den Börsen. Jan, Dankeschön für deine Einschätzungen für diesen Monat.
Sehr gerne, dann bis bald.
Ja, liebe Zuhörer, ihr habt es ja mitbekommen, wir haben einige Fragen heute mal von euch beantwortet. Wenn ihr auch Fragen habt, dann schickt sie uns gerne zu. Wie gesagt, jetzt kommt nochmal die E-Mail-Adresse beckers-bets@financeforward.com. Schaut sie euch gerne an in den Shownotes, wie die genau geschrieben wird. Ihr könnt natürlich auch Kritik oder Hinweise oder Feedback an uns schicken und ihr könnt diese Folge auch bei Spotify direkt kommentieren. Und wenn ihr den Podcast schon gerade beim Podcast-Anbieter eurer Wahl hört, dann lasst uns doch bitte auch eine positive Bewertung da, wenn euch gefällt, was wir hier so besprochen haben. Und abonniert uns, damit ihr auch keine Ausgabe mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bit Capital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.